Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deinen Traumpartner manifestieren kannst. Fragst, wie es bei mir nach der Trennung meiner 18-jährigen Beziehung weiterging und wie ich es geschafft habe, mich für eine neue Liebe zu öffnen und meinen Traumpartner zu manifestieren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Episode. Und ja, wie ich finde, zu einer ganz besonderen Episode, weil es eine sehr persönliche Folge ist. Das mache ich ja nicht ganz so oft, also natürlich teile ich immer auch ein paar persönliche Anekdoten, aber in dieser Folge, ja, nehme ich euch mal mit in die letzten 3 Jahre seit meiner Trennung einer 18-jährigen Beziehung. Und ja, ich habe euch in Folge 208 schon mal davon erzählt, von dem schwersten Jahr in meinem Leben. Und das war eben genau das Jahr, in dem meine 18-jährige Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und am Ende dieser Folge habe ich euch versprochen, dass es irgendwann eine Fortsetzungsfolge geben wird. Und da ich morgen Geburtstag habe und nächste Woche endlich mein neues Buch, Die Wunderwoche manifestieren statt verzichten, erscheint, dachte ich, das ist doch ein guter Zeitpunkt für diese Fortsetzungsfolge. Und für alle, die Folge nicht gehört haben, nur eine mini kurze Zusammenfassung. Ich war von meinem 19. bis zu meinem 37. Lebensjahr mit einem Mann zusammen, also quasi mein gesamtes Erwachsenenleben. Und diese Beziehung ist dann nach 18 Jahren in die Brüche gegangen und das war für mich damals ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe sehr gelitten, weil ich ja eigentlich gar kein anderes Leben kannte, außer das mit meinem Ex. Außerdem komme ich auch aus ziemlich instabilen Familienverhältnissen und er war die einzige Konstante in meinem Leben und die Trennung hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Dazu kam noch, dass ich ja damals mit 37 einfach auch noch nie eine Trennung erlebt habe und dadurch hat mir auch eine Referenzerfahrung gefehlt. Also die Erfahrung, dass Trennungen zwar schwer sind, aber dass man sie überlebt und dass danach auch immer wieder etwas Gutes kommt und dass alles auch etwas Gutes hat. Und ich wusste damals nicht, wie mein Leben ohne meinen Ex weitergehen soll. Ich hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt leben will. Zumal parallel zu der Trennung auch noch direkt vor meinem Haus in Thailand eine riesige Baustelle gestartet wurde, die mir das Arbeiten und das Leben dort erstmal komplett unmöglich gemacht hat. Und dann wusste ich auch nicht, ob ich überhaupt zukünftig noch im Sommer an den Bodensee kommen möchte, weil mich dort einfach auch alles an meinen Ex erinnert hat. Also ich hatte wirklich so gar keine Vorstellung mehr von meinem zukünftigen Leben. Und das hat sich einfach schrecklich angefühlt. Ich habe mich damals so lost gefühlt und habe euch das in der Folge auch so beschrieben. Ich habe euch das ja folgendermaßen beschrieben, als würde ich in einem riesigen Ozean treiben, umgeben von meterhohen Wellen, ohne ein Stück Land in Sicht. Und ich versuche krampfhaft, meinen Kopf über Wasser zu halten und schwimme einfach los in irgendeine Richtung, in der Hoffnung, dass irgendwo, irgendwann am Horizont wieder Festland auftaucht. Aber bis dahin heißt es einfach schwimmen, 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 ohne Ziel und ohne Navigationssystem. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich große Angst davor hatte, dass sich am Ende dieses Horizonts gar kein Festland zeigt und dass ich umsonst schwimme und mir irgendwann die Kraft ausgeht und am Ende alles umsonst war. Aber ich hatte euch damals auch gesagt, dass ich trotz dieser Angst gleichzeitig gespannt bin, welches Land sich da irgendwann auftun wird. Weil ich ja sowieso schon immer gerne gereist bin und es liebe, neue Welten zu entdecken und auch schon immer eine Abenteurerin war. Und das Leben ohne meinen Ex war damals ein ganz neues Land, in dem ich noch nie war. Außerdem habe ich euch auch erzählt, dass ich damals eine Therapie gestartet habe und dass das Beste war, was ich hätte tun können. Und das sage ich auch heute noch. Auch wenn es furchtbar anstrengend und schmerzhaft war, weil ich meine ganze Kindheit aufgearbeitet habe und dadurch erst so richtig kapiert habe, wie traumatisch meine Kindheit mit meinem Alkoholikervater und einer sehr jungen, überforderten Mutter, die zwar physisch anwesend war, aber psychisch meistens abwesend war, eigentlich war. Und auch dafür habe ich euch damals ein Bild mitgegeben. Ich habe euch in der Folge erzählt, dass ich dieses Aufarbeiten mir so vorstelle, als würde ich meinen seelischen Garten umgraben. Ich habe mir vorgestellt, dass der Boden in meinem seelischen Garten kontaminiert ist und alle Blumen und Pflanzen befallen sind. Bei manchen konnte man die Auswirkungen der Kontamination gut erkennen und andere sahen immer noch schön aus, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis auch diese verwelken, weil der Boden einfach ihnen langfristig keine Nährstoffe mehr zur Verfügung gestellt hat. Also habe ich beschlossen, den Garten umzugraben und das hat ja wirklich sehr viel Kraft gekostet, sehr viel Schweiß, sehr viel Mut und sehr viel Mühe. Und damals, als die Folge 208 erschienen ist, war der Garten bereits umgegraben, sah aber immer noch trostlos aus, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine neuen Blumen gewachsen waren und ich nur die kahle, umgegrabene Erde gesehen habe. Aber ich wusste damals schon, dass die Erde in meinem seelischen Garten jetzt dekontaminiert ist und dass es nun meine Aufgabe war, neue Samen zu sehen, die auf diesem gesunden Boden heranwachsen durften und in Zukunft so stark und prächtig blühen würden wie nie zuvor. Aber damals wusste ich noch gar nicht, was ich da überhaupt für Samen sehen sollte, weil mir einfach eine Zukunftsperspektive gefehlt hat. Ich habe mich, wie gesagt, so lost gefühlt und wusste überhaupt nicht, wo oder wie ich anfangen sollte. Und in der Folge habe ich euch auch erzählt, dass das Einzige, was mir gerade hilft, den Kopf beim Schwimmen im Ozean über Wasser zu halten, Vertrauen ist. Vertrauen, dass alles gut ist, so wie es ist und dass alles kommt, so wie es kommen soll. Und ich habe die Folge mit folgenden Worten beendet und werde euch jetzt hier das Original-Audio mal kurz reinschneiden. Und was mir hilft, mit den Verlusten in diesem Jahr umzugehen, ist die Gewissheit, dass jedes Ende der Anfang von etwas Neuem ist und jeder Verlust ist gleichzeitig ein Gewinn. Es ist wirklich so, das Universum hinterlässt keinen luftleeren Raum, auch wenn einem das manchmal am Anfang so vorkommt. Weil wir das Festland am Horizont noch nicht sehen oder in unserem umgegrabenen Garten sitzen und uns noch nicht vorstellen können, wie er aussieht, wenn er wieder blüht. Aber das Land am Ende des Horizonts wird kommen und der Garten wird wieder blühen, zu 100%. Jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem und jeder Verlust ist gleichzeitig ein Gewinn. Das will ich nochmal wiederholen. Jedes Ende ist der Anfang von etwas Neuem und jeder Verlust ist gleichzeitig ein Gewinn. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich irgendwann wieder eine Podcast-Folge aufnehme und euch davon berichte, wie sich alles gefügt hat und wie plötzlich alles Sinn ergibt. Wenn ich euch erzähle, welches Land am Ende des Horizonts auf mich gewartet hat, und was ich dort nun alles erlebe und welche tollen Blumen jetzt in meinem Garten wachsen. Und ich verspreche euch und mir selbst, dass dieser Tag kommen wird und ich werde euch davon berichten. Und bis dahin schwimme ich einfach noch ein bisschen weiter, bin ja zum Glück auch eine Wasserratte. Also macht euch keine Sorgen und freut euch, so wie ich, auf die Fortsetzung dieser Folge. Und hier sind wir ein paar Jahre später und es ist Zeit für die versprochene Fortsetzung der Folge. Ja, wo soll ich anfangen? Am besten fange ich mal da an, wie es weiterging, nachdem die Folge erschienen ist. Nachdem mein Ex mir mitteilte, dass er von Konstanz nach Berlin ziehen würde und aus der Wohnung in Konstanz, die er zu diesem Zeitpunkt noch bewohnte, während ich in Asien war, endgültig ausziehen würde, musste ich gezwungenermaßen schon im März verfrüht nach Deutschland, um Nachmieter für die Wohnung zu finden. Das traf sich aber vom Timing eigentlich ganz gut, weil zur gleichen Zeit, als ein Mann mein Leben verlassen hat, kam ein neuer kleiner Mann in mein Leben, nämlich mein Neffe. Und so groß wie meine Angst vor dem Besuch in Deutschland war und vor der leeren Wohnung, so groß war gleichzeitig auch meine Vorfreude darauf, meinen Neffen kennenzulernen. Also flog ich im März 2023 nach Deutschland und mit verfrüht meine ich, dass ich normalerweise immer erst dann nach Deutschland reise, wenn es wieder warm ist, also so im Juni oder so und auch immer nur so lange bleibe, bis es wieder kalt wird, meistens also so September. Ich dachte mir aber, okay, ich schaue einfach mal, wie ich mich in Deutschland fühle, vielleicht würde mir ja der Kontakt zu meiner Familie, also zu meiner Schwester und meinem Neffen und meinen Freunden gut tun und vielleicht würde ich diesmal einfach ein bisschen länger in Deutschland bleiben. Und es war auch wirklich wahnsinnig schön, meinen Neffen kennenzulernen. Nichtsdestotrotz war die Situation mit der leeren Wohnung und dazu noch diese eisige Kälte in Deutschland für mich total belastend. Und ich habe wirklich diesen Schmerz und dieses Gefühl, so komplett lost zu sein, einfach kaum ausgehalten. Und ich war so lost, weil ich auch überhaupt nicht wusste, wie es nach dem Sommer weitergehen würde. Ich konnte ja nicht zurück in mein Haus in Thailand, weil, wie schon erwähnt, direkt vor meinem Haus eine große Baustelle war, die mir das Arbeiten da einfach komplett unmöglich gemacht hat. Und außerdem hatte ich das Haus damals gekauft, weil es so ruhig im Urwald gelegen war. Und ja, jetzt war der ganze Urwald abgeholzt und direkt vor meiner Nase sollte so ein riesen Komplex aus Villen gebaut werden. Ich hatte das Haus in Thailand aber damals auch aus einem anderen Grund noch gekauft, weil ich zu dieser Zeit noch professionell Wakeboard gefahren bin. Und in der Nähe meines Hauses gab es gleich 3 Wakeboard-Anlagen, an denen ich super trainieren konnte. Aber dann kam Corona und ich kam während eines Sommeraufenthaltes in Deutschland dann nicht mehr zurück nach Thailand wegen der Einreisebestimmung. Und da bin ich dann kurzerhand auf die Kanaren geflüchtet, weil diese noch offen hatten und man da noch einreisen konnte und ich dem Winter entfliehen wollte. Dort gab es aber allerdings keine Wakeboard-Anlage und so habe ich dort mit dem Surfen angefangen. Und das Surfen, das war für mich wie eine neue, frische Liebe. Das hat mich so krass gepackt, so, so sehr, dass ich nach über 12 Jahren Wakeboard-Karriere plötzlich gar keine Lust mehr auf Wakeboarden hatte und einfach nur noch surfen wollte. Und jetzt ist ja Thailand auch nicht gerade der beste Ort für Surfer. Und auch deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, ob diese Baustelle vielleicht Schicksal war und eine Chance, darüber nachzudenken, ob Thailand überhaupt noch der Ort war, an dem ich in Zukunft leben wollte. Ich kannte zwar einige Orte wie Bali oder auch Sri Lanka, an denen man gut surfen kann, aber da hatte ich mich nie so wohl gefühlt wie in Thailand. Und ich habe auch generell so an meinem Lebenskonzept gezweifelt, weil ich mich so einsam gefühlt habe. An Orten wie Thailand, Bali oder auch auf Sri Lanka trifft man zwar viele Touristen oder Menschen, die mal länger bleiben auch, aber insgesamt ist die Fluktuation dort ziemlich hoch, was es wirklich schwer macht, tiefere Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und solange ich mit meinem Ex zusammen war, hat mich das alles gar nicht so sehr gestört, weil ich einfach dieses grundsätzliche Gefühl hatte, irgendwo zugehörig zu sein. Aber jetzt, so ganz ohne Base, hat mich diese Situation einfach mega belastet, weil ich mir so sehr wünschte, irgendwo wirklich dazuzugehören. Und auch am Bodensee habe ich ja meine Familie und meine langjährigen Freunde. Und trotzdem, dadurch, dass ich immer nur ein paar Monate im Jahr dort bin und in diesen auch immer viel Zeit mit meinem Ex verbracht habe, habe ich mich auch da nie wirklich zu 100% zugehörig gefühlt. Und dazu kommt noch, dass ich durch die Therapie auch erkannt habe, dass manche meiner Freundschaften und auch die Beziehung zu meiner Mutter einfach toxisch waren. Und ich habe mich dann auch aus einigen dieser Beziehungen zurückgezogen, weil ich einfach gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Und das war jetzt im Nachhinein betrachtet auch genau die richtige Entscheidung. Aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, in dem Moment, in dem man eh schon lost ist und sich allein fühlt, war das einfach unglaublich schwer. Und ich finde es immer so krass im Leben, wenn einmal ein Baustein irgendwie ins Wanken gerät, dann fangen die Steine drumherum auch an zu wanken. Und das ist ja im Grunde auch gut so, weil nur so kann ja wirklich etwas Neues entstehen. Aber dieser Zustand, dieser Moment, in dem gefühlt das ganze Kartenhaus auseinanderfällt, der ist einfach so schwer auszuhalten und so schmerzhaft und vor allem auch so beängstigend. Selbst wenn ich jetzt an diese Zeit denke, in der ich einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Wir Menschen, wir haben einfach ein riesengroßes Bedürfnis nach Kontrolle. Und dieses Bedürfnis nach Kontrolle ist eben neben dem Bedürfnis nach Bindung, Autonomie und Lustbefriedigung eines unserer 4 psychischen Grundbedürfnisse, also etwas ganz Menschliches. Und das, was wir als Kontrolle empfinden, ist im Grunde genommen ein Zustand der Ordnung. Ein Zustand, in dem wir die Resultate unserer Handlungen vorhersehen können. Und wann können wir etwas vorhersehen? Genau, dann, wenn wir die Abläufe schon kennen, weil wir sie schon erlebt haben. Wenn wir das machen, was wir immer machen, gibt uns das ein Gefühl von Sicherheit, weil wir die Resultate vorhersehen können. Aber aus dieser Vorhersehbarkeit kann ganz schnell auch Bequemlichkeit werden. Und diese Bequemlichkeit ist dann das, was vermeintliche Ordnung oft so gefährlich macht. Wir sehnen uns nach Sicherheit und checken gar nicht, dass das Festhalten an alten Ordnungssystemen genau das ist, was das Leben eigentlich gefährlich macht. Und das Paradoxe ist auch, dass wir uns in den meisten Fällen sogar dann für das Gewohnte entscheiden, obwohl wir genau wissen, dass das Ergebnis am Ende negativ für uns ist. Wir haben so große Angst vor dem Unvorhersehbaren, dass es uns lieber ist, ein vorhersehbares negatives Ergebnis in Kauf zu nehmen, als nicht zu wissen, was kommt. Zum Beispiel kündigen wir einen Job, von dem wir wissen, dass er uns unglücklich macht, nicht, weil wir nicht vorhersehen können, wo wir dann arbeiten und ob es dort besser wird. Wir bleiben lieber in einer toxischen Beziehung, weil wir uns nicht vorstellen können, wie unser Leben verläuft, wenn wir uns trennen und was danach kommt. Die Vorhersehbarkeit wird also schnell zu dem, was ich gerne das gemütliche Elend nenne. Ein Zustand, in dem wir uns sicher fühlen, auch wenn wir wissen, dass er uns nicht gut tut. Also wenn unsere Ordnung sich verändert, bedeutet das einfach nur, dass das Ergebnis nicht mehr länger vorhersehbar ist. Und genau das ist das, was uns Angst macht und was wir alle immer so gerne vermeiden würden. Aber wahres Wachstum entsteht immer nur dann, wenn unsere Ordnung einmal durcheinander geworfen wird. Und manchmal lässt es sich einfach auch gar nicht vermeiden, weil ein Stein ins Wanken gerät und die anderen gezwungenermaßen mit ins Bröckeln kommen. Und so ist es eben auch mir ergangen. Ich war also Mitte März bei schlechtem Wetter in einer leeren Wohnung und hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Und wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan des Manifestierens. Und deshalb habe ich auch beschlossen, mich nicht weiter in meiner Trauer über eine Vergangenheit, die nicht mehr existiert, zu suhlen, was nicht bedeuten sollte, dass ich nicht weiter an meinen alten Verletzungen arbeite und auch weiter Therapie mache, aber dass ich gleichzeitig anfangen wollte, mir eine Zukunft zu manifestieren, die ich mir wirklich wünsche. Das Problem war nur, dass ich nicht mal genau wusste, wie diese Zukunft überhaupt aussehen sollte, was natürlich das Manifestieren auch nicht gerade einfach machte. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich im September nach Thailand zurückfliege und mir wünsche, dort einen netten Mann kennenzulernen und gute Freunde zu finden. Da das Haus ja schon da war und ich den Ort kannte, hätte ich mir das alles viel besser vorstellen können. Aber ich habe ja eben gezweifelt, ob Thailand überhaupt noch der richtige Ort für mich war. Und gleichzeitig hatte ich auch Angst, diese Gedanken überhaupt zuzulassen, weil diese Entscheidung noch mehr Veränderungen in meinem ohnehin schon ins Wanken geratene Leben bringen würde. Also am Anfang wusste ich gar nicht, wo ich überhaupt anfangen sollte oder was ich manifestieren sollte. Und vielleicht kennst du auch diesen Zustand. Du weißt, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann, aber du hast einfach keine Ahnung, was du manifestieren sollst, weil deine Vorstellungskraft im Moment einfach damit überfordert ist. Und deshalb möchte ich euch jetzt auch erklären, wie ich damals vorgegangen bin. Aber davor noch eine kleine Erinnerung, weil ich hier gerade über Manifestieren spreche und es noch gar nicht erwähnt habe, letzte Woche, aber in dieser Folge noch nicht, deswegen hier eine kleine Erinnerung. Mein neues Buch, Die Wunderwoche, Manifestieren statt Verzichten, erscheint ja am 28. Juli endlich. Und weil ich mich so darauf freue und so gerne gemeinsam mit euch das feiern möchte, dass dieses Buch erscheint, habe ich mir überlegt, dass wir die Wunderwoche live halten. Das heißt, ich biete einen 6-tägigen Manifestations-Workshop an, in dem wir uns jeden Morgen um 6.15 Uhr treffen und gemeinsam euer Wunschgewicht manifestieren. Und ich manifestiere meinen Spiegel-Bestseller. Genau, also wenn ihr da Interesse habt an diesem Workshop, dann meldet euch doch kostenfrei und unverbindlich über den Link in den Shownotes an oder schaut auf shinecoaching.de vorbei. Dort unter dem Reiter nur für dich könnt ihr euch unverbindlich anmelden. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich live um 6.15 Uhr mit dabei zu sein, weil manifestieren, visualisieren, meditieren einfach so viel energetischer ist, wenn das viele Menschen auf einmal machen. Plus ist die Uhrzeit auch optimal, um unser Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und plus möchte ich auch mit euch gemeinsam feiern. Deswegen freue ich mich auch, wenn ihr live dabei seid. Aber selbst wenn ihr nicht live mit dabei sein könnt, tragt euch trotzdem ein. Ihr bekommt auch immer eine Aufzeichnung zugeschickt. Ihr müsst auch nicht jeden Tag live mit dabei sein oder generell nicht jeden Tag dabei sein. Meldet euch einfach an und entscheidet dann, welche Tage sich gut für euch eignen. Genau, schaut euch alles mal in Ruhe an und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf euch. Genau, und jetzt wollte ich euch ja erklären, wie ich damals vorgegangen bin und auch in welche Fallen ich getappt bin und was mir tatsächlich geholfen hat. Und ich hoffe natürlich auch, dass das dir helfen wird und dass du die Fallen, in die ich getappt bin, zumindest vielleicht vermeiden kannst. Und ja, die erste Falle, in die ich wie so viele Menschen getappt bin, ist die berühmte Wenn-Dann-Falle. Ich habe erstmal, wie das glaube ich auch ganz menschlich ist, versucht, mir irgendein Leben im Außen vorzustellen. Also was ich machen wollte, wo ich leben wollte und mit wem ich sein wollte. Anstatt mich darauf zu fokussieren, wie ich mich generell fühlen wollte. Ich wusste, dass ich mir langfristig wieder einen Partner an meiner Seite wünschte und dass ich mir auch ein stabiles Umfeld wünschte, das am besten so aussah, dass es das ganze Jahr über warm und sonnig war und ich surfen konnte. Also habe ich dann erstmal überlegt, wenn es Thailand nicht mehr sein sollte und Bali und Sri Lanka auch nicht, wo könnte das sein? Und ich wollte einen Ort finden, an dem nicht größtenteils Touristen leben und an dem die Einheimischen von der Kultur und Sprache her auch nicht so anders sind, dass ich Schwierigkeiten hatte, mir vorzustellen, mich dort wirklich voll zu integrieren. Und bitte versteh mich nicht falsch, ich liebe zum Beispiel die asiatische Kultur. Immerhin habe ich über 7 Jahre in Thailand gelebt und reise auch seit 25 Jahren immer wieder dorthin. War das erste Mal mit 14 dort und mit 17 Jahren das erste Mal alleine als Backpackerin unterwegs. Und ich spreche auch ein bisschen Thai und ich liebe die Thais und ihre vom Buddhismus geprägte Kultur. Und trotzdem weiß ich genau aus dieser Erfahrung, dass es kulturell so viele Unterschiede gibt, die oft zu auch Missverständnissen führen und dass eine volle Integration super, super schwierig ist. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, an dem ich mich so einsam gefühlt habe, so lost gefühlt habe, habe ich mich einfach nach etwas gesehnt, das unserer Kultur etwas näher ist. Und dann kam mir die Idee, nach Hawaii zu fliegen. Ich war noch nie dort und dachte aber, ja, dort spricht man Englisch und das kann ich. Und die Kultur ist durch die USA westlich geprägt, aber gleichzeitig auch tief spirituell durch die Wurzeln der Ureinwohner. Und man konnte dann natürlich auch surfen. Und so habe ich dann kurzerhand entschlossen, weil es ohnehin noch kalt in Deutschland war, nach Hawaii zu fliegen und meine Vorstellung von diesem Ort mit der Realität abzugleichen. Ich habe dann erstmal ein One-Way-Ticket gebucht und beschlossen, einfach so lange zu bleiben, wie es mir gefällt. Auch wenn das vielleicht bedeutete, auf meinen geliebten Sommer im Bodensee in diesem Jahr zu verzichten. Ja, und bis es losging, habe ich ganz wild von meinem neuen Leben auf Hawaii geträumt. Und das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich verrate euch einfach mal alles, was damals so in meinem Kopf abging. Also ich habe davon geträumt, dort einen Mann kennenzulernen. Einen, der total nette Eltern und Geschwister hat, mit denen er und ich mich richtig gut verstehe. Und natürlich hatte er auch einen großen, interessanten Freundeskreis, der mich mit offenen Armen begrüßt hat. Und durch diesen Freundeskreis habe ich dann noch viele weitere Menschen kennengelernt, die ebenfalls zu meinen Freunden wurden, sodass ich eben auch außerhalb seines Freundeskreises noch meine eigenen Leute hatte. Und dann war dieser Mann natürlich, wie könnte es anders sein, auch noch ein leidenschaftlicher Surfer und hat natürlich auch an einem superschönen Haus am Strand gewohnt. Oh Mann. Ja, und natürlich, wenn ich diesen Mann an diesem Ort gefunden hatte, dann bin ich natürlich glücklich. Das war sozusagen meine Fantasie, bevor ich losgeflogen bin. Don't judge me. Und ja, bevor ich die Reise angetreten bin, habe ich natürlich mich in Konstanz auch noch mit meinen Freunden getroffen und habe ihnen auch von meiner Idee und auch von meinem Traum erzählt. Und ja, einige von meinen Freunden haben mich dann auch darauf aufmerksam gemacht damals, dass sie das, was ich davor hatte, als Weglaufen betrachten. Was mich zugegebenermaßen zu diesem Zeitpunkt mega getriggert hat und ja, vielleicht sogar ein bisschen wütend gemacht hat. Ich weglaufen, so ein Blödsinn. Also ich bin ja wohl total reflektiert, ich bin Coach, gehe selbst zur Therapie. Was soll denn daran weglaufen sein? Unverschämtheit, habe ich mir gedacht. Ja, aber natürlich hatten sie ein Stück weit recht damit. Denn ja, ich habe mich in eine Hoffnung geflüchtet, die zugegebenermaßen wenig realistisch war und habe mein Glück von Dingen im Außen abhängig gemacht, also eben die typische Wenn-Dann-Falle. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich einfach ein Mensch bin, der nicht im Kopf Dinge planen kann, sondern immer ausprobieren muss. Ich muss Sachen erfahren, erleben und erfühlen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Und deshalb sehe ich das auch aus heutiger Perspektive noch so, dass das damals die richtige Entscheidung war, nach Hawaii zu fliegen. Und dass es auch eine wichtige Entscheidung war. Auch wenn sie naiv und träumerisch war. Ich war offen für Neues, aber genauso offen dafür, dass diese Idee auch scheitern könnte. Und selbst wenn diese Idee scheitern würde, dann hätte ich immerhin schon mal ein bisschen mehr gewusst, was ich nicht will. Dieses Trial-and-Error-Prinzip, das wende ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang an und komme auch mit diesem Prinzip der Lösung immer ein Stück näher. Ja, also stieg ich dann Anfang April in den Flieger nach Hawaii zu meinem neuen Traumleben. Und zum Glück hatte mich vor meinem Flug ein Buch oder ein Podcast, ich weiß leider gar nicht mehr genau, was es war, auf die Idee zu einer Übung gebracht. Oder besser gesagt, gleich zu zwei unterschiedlichen Übungen. Ich fange mal mit der ersten an. Von dieser Übung habe ich euch übrigens auch schon mal in Folge 219 erzählt. So findest du dein wahres Selbst und erfüllst dir das Leben deiner Träume. Die Folge verlinke ich euch dann auch gerne nochmal in den Shownotes. Und auch in meinem neuen Buch, Die Wunderwoche, Manifestieren statt Verzichten, findet ihr auch eine Anleitung dazu, weil ich bis heute total begeistert von dieser Übung bin und sie auch bis heute jeden Tag mache. Es geht um die Ich-Bin-Übung. Damals hatte ich mich sehr intensiv mit dem Thema Manifestieren beschäftigt. Ich habe viel gelesen, viele Hörbücher gehört und Podcasts verschlungen. Und mir wurde immer klarer, die zwei mächtigsten Worte, die wir beim Manifestieren nutzen können, sind Ich bin. Denn alles, was danach kommt, entscheidet darüber, wer wir sind. Wie ihr ja wisst, wenn ihr diesen Podcast öfters hört, erschaffen wir über unsere Gedanken unsere Realität. Alles, was du dir selbst über dich sagst, was du bist, wirst du irgendwann auch wirklich sein. Genauso übrigens auch alles, was du dir sagst, was du nicht bist. Wenn du dir also täglich einredest, ich bin undiszipliniert, ich bin unsportlich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, dann wird genau das früher oder später zu deiner Realität. Mit der Ich-Bin-Übung trainierst du, ein neues, positives Selbstbild zu formen. Du gibst dir selbst die Möglichkeit, nach und nach in dieses neue Bild von dir hineinzuwachsen. Deine Sätze sollten Eigenschaften und Gefühle beinhalten, die du gerne entwickeln oder stärker in dein Leben holen möchtest. Wichtig ist, die Formulierungen müssen immer positiv sein, also ohne Verneinung. Statt also, ich bin nicht undiszipliniert, schreibst du zum Beispiel, ich bin diszipliniert. Wir müssen unserem Unterbewusstsein ein klares Bild davon geben, wo wir hinwollen, nicht davon, wovon wir wegwollen. Ich hatte mir also damals ein kleines, schönes Tagebuch gekauft, in das ich auf meiner gesamten Reise jeden Morgen mindestens 10 Ich-Bin-Formulierungen aufgeschrieben habe. Dieses kleine Tagebuch von mir, das habe ich gerade hier neben mir liegen und lese euch gleich mal ein paar Einträge aus dieser Zeit auf Hawaii vor. Vielleicht inspiriert es euch ja, wenn ich ein paar davon mit euch teile. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, ich bin angekommen. Wie ihr wisst, habe ich mich zu dieser Zeit sehr lost gefühlt und hatte ein großes Bedürfnis nach diesem Gefühl, irgendwo wieder anzukommen, wo auch immer das sein sollte. Angekommen bezog sich für mich nicht auf einen Ort, sondern vor allem auf ein inneres Ankommen, mich nicht mehr so verloren zu fühlen. Und ganz wichtig bei dieser Übung, es geht nicht nur darum, diese Worte aufzuschreiben, sondern darum, sich wirklich vorzustellen, wie sich das anfühlt, sich wirklich mit diesem Gefühl zu verbinden. Ich habe also täglich versucht, mich in dieses Gefühl hineinzuversetzen. Wie würde es sich das anfühlen, wenn ich wieder irgendwo angekommen bin? Eine weitere Formulierung, die ich damals aufgeschrieben habe, waren: Ich bin geliebt, ich bin geduldig, ich bin in der Lage, dem Leben zu vertrauen, dass alles zu meinem Besten geschieht. Ich bin fröhlich, weil eigentlich würde ich sagen, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, aber zu dieser Zeit hat sich dieses Gefühl nur ganz selten gezeigt. Ich habe mich eher schwer, einsam und allein gefühlt. Also habe ich mich täglich damit verbunden, wie es sich anfühlt, einfach fröhlich zu sein. Ein weiterer Satz war, ich bin gut, so wie ich bin. Und das war eine ganz wichtige Formulierung für mich, weil ich, wie viele nach einer Trennung, stark an mir gezweifelt habe. Ich bin in meiner Mitte. Und in Wirklichkeit habe ich mich alles andere als in meiner Mitte gefühlt, eher komplett auf den Kopf gestellt und aus der Balance geraten. Ich habe auch aufgeschrieben, ich bin abenteuerlustig und eigentlich war ich das auch immer, aber zu dieser Zeit war mir alles ein bisschen zu viel Abenteuer. Und trotzdem wollte ich diese Phase positiv sehen als Abenteuerreise und zwar nicht auf die Reise nach Hawaii bezogen, sondern die Reise zu mir selbst und zu dem neuen Leben, das irgendwo am Horizont auf mich gewartet hat. Ich bin in der Lage zu vergeben, habe ich auch aufgeschrieben. Das war auch eine ganz, ganz wichtige Formulierung. Dazu habe ich dann auch noch eine extra Übung gemacht, von der ich euch gleich noch erzähle. Ich bin offen für ein neues Leben. Ich bin geheilt, ich bin mir selbst gegenüber großzügig, weil anderen gegenüber war ich immer großzügig, aber mir selbst gegenüber eher selten. Und ich wusste, das gehört zu meinem neuen Ich dazu, dass ich mich selbst wertschätze. Ich habe auch aufgeschrieben, ich bin psychisch stabil, weil zu dieser Zeit habe ich mich nämlich oft sehr labil gefühlt. Dann habe ich auch aufgeschrieben, ich bin Teil einer Familie. Das war einfach ein großer Wunsch von mir, weil mein Ex-Partner und auch meine Mutter kein Teil meines Lebens mehr waren. Und zum Glück hatte ich noch meine Schwester und meinen kleinen Neffen, aber ich wünschte mir auch eine eigene Art von Familie. Damit meine ich nicht unbedingt Kinder. Kinder wollte ich nämlich nie und ich will das bis heute nicht. Darauf gehe ich vielleicht später auch nochmal genauer ein. Mir ging es eher darum, mich irgendwo zugehörig zu fühlen. Genau, und das waren jetzt so ein paar Beispiele von Ich-Bin-Sätzen, die ich damals aufgeschrieben habe. Und ich bin bis heute sehr dankbar, dass ich auf diese Idee zu dieser Übung gekommen bin. Weil anders als meine Fantasie über den Surfer-Traummann mit netter Familie und Strandhaus, ging es bei dieser Übung darum, wie ich mich fühlen wollte, unabhängig von den äußeren Umständen. Und die zweite Übung, die ich mir überlegt hatte, bezog sich darauf, dass ich negative Gedanken gegenüber meinem Ex, aber auch mir selbst gegenüber loslassen wollte. Und deshalb habe ich auch täglich ein paar Punkte in meinem Tagebuch aufgeschrieben, für die ich meinem Ex vergeben wollte. Zusätzlich dazu habe ich ihm jeden Tag etwas Positives für seine Zukunft gewünscht. Und das hat mir sehr geholfen, wieder mehr Liebe in mir zu spüren. Wir haben uns zwar nicht in einem Rosenkrieg getrennt, aber trotzdem, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, durchläuft man während einer Trennung verschiedene Phasen. Trauer, Verzweiflung, Hoffnung und irgendwann auch Wut. Und Wut ist auch total wichtig, weil sie uns hilft, uns emotional zu lösen und zu schützen und Grenzen zu ziehen. Ohne Wut würden wir es nicht schaffen, loszulassen. Trotzdem fühlt es sich nicht immer so toll an, wenn man gerade in dieser Phase steckt und die Übung hat mir einfach geholfen, mich weniger wütend zu fühlen. Und dementsprechend dann auch eben meine Stimmung zu erhöhen, was auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, um erfolgreich das zu manifestieren, was du dir wünschst. Weil du nach dem Gesetz der Schwingung und dem Gesetz der Anziehung nur das anziehen kannst, was auf der gleichen Frequenz ist, auf der du dich gerade befindest. Wenn deine Schwingung also höher ist, ziehst du auch bessere, positivere Dinge in dein Leben. Und die gleiche Übung habe ich dann aus dem gleichen Grund auch auf mich selbst übertragen, weil natürlich habe auch ich in meiner Beziehung Fehler gemacht und wollte mir selbst dafür vergeben. Also habe ich auch jeden Tag ein paar Dinge aufgeschrieben, für die ich mir selbst verzeihen wollte und auch, was ich mir selbst Positives für meine Zukunft wünsche. Und parallel zu den beiden Übungen war ich aber trotzdem noch voll in der Wenn-Dann-Falle gefangen. Die ersten paar Tage auf Hawaii waren fantastisch. Passend zu meiner Midlife-Crisis war ich jeden Tag surfen, was das Zeug hält, habe einen Fallschirmsprung gemacht, bin mit Delfinen geschwommen, bin durch die Clubs getanzt und dachte, ja, läuft doch mega. Ja, und nach einer Woche gingen mir allerdings die Ideen aus, mit was ich meine innere Leere weiter von außen füllen konnte. Ich hatte alles, was mich normalerweise kickt, was mein Adrenalin- und Dopaminspiegel in die Höhe schießen lässt, innerhalb von einer Woche verpulvert. Und plötzlich habe ich mich wieder so schrecklich leer gefühlt und so schrecklich einsam und eben dieses Lost-Gefühl. Und so folgte nach einem kurzen Hoch wieder ein ganz großes Down. Und da saß ich also auf einem wunderschönen Teil dieser Erde und war einfach nur unglücklich, hoffnungslos und allein. Und da war wieder meine erste Idee, Veränderung im Außen. Und ich habe gedacht, es ist bestimmt nicht die richtige Insel. Ich fliege einfach auf eine andere Insel, da wird bestimmt alles besser. Also flog ich von Oahu nach Maui. Und ich habe mir dort die wunderschöne Natur angeschaut und war irgendwie dabei total gelangweilt. Ich habe eine Wanderung nach der anderen gemacht und kam mir total verwöhnt und undankbar vor, weil ich die Schönheit einfach gar nicht schätzen konnte. Ich habe mir nur gedacht, ach, wieder ein Wasserfall. Schon 100 Wasserfälle gesehen in meinem Leben. Ja, schön, aber macht mein Leben jetzt auch nicht besser. Und während ich mit dem Auto die Insel erkundete, hörte ich einen Podcast nach dem anderen und ein Hörbuch nach dem anderen über die Kraft der Manifestation und versuchte verzweifelt, mir mein neues Leben hier auf Hawaii vorzustellen, obwohl ich es null fühlen konnte. Ich mochte und ich mag auch Hawaii, aber ich habe schnell gemerkt, dass auch dieser Ort wie Bali, Thailand oder Sri Lanka vom Tourismus geprägt ist und sich vieles nur an der Oberfläche abspielt. Es gibt eine hohe Fluktuation und kulturell fühlte ich mich in Asien dann doch irgendwie mehr zu Hause. Aber ich wollte auch noch nicht loslassen von meinem Traum. Nachdem es Maui dann auch nicht war, flog ich dann noch nach Big Island, wo es mir überhaupt nicht gefallen hat. Nach 3 Tagen saß ich verzweifelt da und wollte einfach nur noch weg. Aber wohin? Nach Hause? Nö, das wollte ich zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall. Nach Thailand? Auch nicht. Und da kam mir dann eine weitere Idee. Wie wäre es mit Kalifornien? Dort ist es auch das ganze Jahr über schön, da scheint viel die Sonne und man kann dort auch surfen. Und so habe ich dann kurzerhand ein Ticket nach L.A. gebucht und einen alten Freund von mir besucht. Aber auch dort stellte ich schnell fest, dass es mir da A, viel zu kalt war. Ihr lacht vielleicht, aber das Erste, was ich mir dort gekauft habe, war eine Wärmflasche. Ja, ich bin leider eher der Typ über 30 Grad und in L.A. war es tagsüber in der Sonne zwar schön warm, aber abends war es mir viel zu kalt. Plus das Wasser war dort eben auch eiskalt und Surfen ging nur mit einem dicken Neo und die Finger sind dann trotzdem immer eingefroren. Gar nicht mein Ding. Ja, und dann noch dieser verrückte Verkehr, der so viel Zeit in Anspruch nimmt und dann kam ich schnell zu dem Entschluss, dass es L.A. eben auch nicht sein konnte. Und dann wurde ich auch erstmal richtig krank und lag ein paar Tage mit Fieber im Bett, hatte auch die wildesten Albträume und unendlich viel Heimweh. Nur, dass sich dieses Heimweh auf keinen Ort oder keinen Mensch bezog, weil mein Zuhause eigentlich nie wirklich ein Ort war, sondern gefühlt immer nur mein Ex-Partner. Und dann habe ich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, während ich noch in L.A. war, was sie denkt, was ich gerade hier veranstalte und was sie in meiner Situation jetzt machen würde. Weil ich wusste einfach nicht, wo ich hin sollte. Und sie hat dann zu mir gesagt, dass sie an meiner Stelle nach Hause an den Bodensee fliegen würde, viel Zeit mit meiner Schwester und meinem Neffen verbringen würde und alles andere auf mich zukommen lassen sollte. Und kaum hatte sie das ausgesprochen, war ich unendlich erleichtert. Keine Ahnung warum, aber plötzlich fühlte es sich so gut an, nach Hause an den Bodensee zu fliegen. Aber davor habe ich noch beschlossen, meine Assistentin Julia zu überraschen und sie nach L.A. einzuladen. Weil sie hatte am Telefon mal erwähnt, dass es immer ihr Traum war, nach Kalifornien zu reisen und ich hatte einfach Lust, ihr diesen Traum zu erfüllen. Also habe ich ihr einen Flug gebucht und 3 Tage später habe ich sie am Flughafen abgeholt. Und dann haben wir noch 10 wundervolle Tage gemeinsam in Kalifornien verbracht. Ich habe ihr Hollywood gezeigt, Beverly Hills, Venice Beach, Malibu und alles, was L.A. so zu bieten hatte. Und danach sind wir dann noch nach Santa Ynez in so ein Weingebiet gefahren. Und natürlich auch nach Las Vegas, wo wir uns Cirque du Soleil angeschaut haben und ein bisschen Kohle zugegebenermaßen im Casino verspielt haben und viel, viel, viel zu viele Burger und Donuts gegessen haben. Und ja, nachdem sie wieder abgereist war, beschloss ich noch 3 Wochen nach Costa Rica zu fliegen, da das Surfen in Kalifornien aufgrund der Kälte einfach viel zu kurz gekommen war und ich einen wirklich günstigen Flug auch gefunden habe. Und ja, ich hatte auch schon immer davon geträumt, so eine bestimmte Welle im Süden von Costa Rica in Pavones zu surfen. Und da ich ja wusste, dass ich danach an den Bodensee fliegen würde, fühlte ich mich auf dieser Reise dann auch etwas weniger verloren. Aber trotzdem habe ich mich immer noch sehr, sehr allein gefühlt. Ich habe da zwar nette Menschen kennengelernt, aber in dieser gesamten Zeit hatte ich immer das Gefühl, dass zwischen mir und den anderen irgendwie wie so eine Plexischeibe ist. Ich denke auch heute noch viel über diese Zeit nach, weil es so untypisch für mich war, weil ich sonst jemand bin, der sehr schnell nette Leute kennenlernt und weil ich selbst jemand bin, der nicht gerne über oberflächliche Dinge redet und mich auch meistens sehr offen und verletzlich zeige, oft sehr schnell auch mit Menschen tiefer in Beziehungen eintauchen kann. Aber zu dieser Zeit habe ich mich einfach die ganze Zeit so getrennt gefühlt und nie wirklich verbunden. Ja, und nachdem ich dann die Wellen und die tolle Tierwelt in Costa Rica genossen habe, bin ich dann wieder an den Bodensee geflogen. Ja, und dann zu Hause angekommen, wurde mir auch so erst richtig bewusst, dass ich in die Wenn-Dann-Falle getappt war und dass ich aufhören musste, mir krampfhaft etwas vorzustellen, von dem ich noch gar nicht wusste, ob ich es überhaupt wollte. Und ich habe dann auch realisiert, dass die Ich-Bin-Übung mir viel besser getan hat, als mir vorzustellen, wie ich mit einem Surferboy am Strandhaus saß. Weil in der Ich-Bin-Übung geht es einfach um meine Gefühle und nicht um eine konkrete Vorstellung. Und dann habe ich sozusagen beschlossen, meinen Manifestationsprozess zu optimieren und mich anstatt auf die Außenwelt nur noch auf meine Gefühlswelt zu konzentrieren. Weil Manifestieren funktioniert nur, wenn wir ins Fühlen kommen. Und das bedeutet nicht, dass wir keine konkreten Vorstellungen haben dürfen. Natürlich dürfen wir das, aber eben nur, wenn wir uns auch ganz sicher sind, dass wir das Eintreten dieser Vorstellung wirklich von ganzem Herzen wollen. Ich manifestiere auch konkrete Dinge. Wie ihr wisst, manifestiere ich ja gerade, dass ich es mit meinem neuen Buch zum ersten Mal auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffe. Wobei ihr mich übrigens ja unterstützen könnt, indem ihr das Buch vorbestellt oder nächste Woche, wenn es endlich erscheint, gleich in der ersten Woche bestellt. Dafür verrate ich euch dann auch gleich, wie ihr euren Traumpartner manifestieren könnt. Deal? Und lade euch nochmal herzlich ein zu der Live-Wunderwoche, die ja auch in dieser Woche stattfindet. Also, wenn man einen Herzenswunsch hat und ihn schon vor Augen sieht, kann man oder sollte man diese Zukunft auch bereits visualisieren. Nur manchmal, und so war es eben damals bei mir, wissen wir gar nicht genau, was wir uns wünschen, sondern wir wissen einfach nur, dass wir uns Veränderungen wünschen, weil der Status quo uns nicht glücklich macht. Wir haben aber noch keine konkrete Vorstellung davon, wie das Leben in der Zukunft aussehen wird. Und wenn wir dann krampfhaft irgendein Bild herbeizaubern, wie ich es mit dem Bild von meinem Surferboy im Strandhaus gemacht habe, obwohl ich gar nicht wusste, ob ich auf Hawaii leben möchte und innerlich wahrscheinlich auch noch gar nicht bereit war für eine neue Beziehung, können wir uns das so oft vorstellen, wie wir wollen. Wir fühlen es einfach nicht. Und aus diesem Grund wird es sich auch nicht in der Realität manifestieren. Und in so einem Fall, wenn du noch gar nicht weißt, was du überhaupt willst, ist es empfehlenswert, dich einfach nur zu fragen, wie du dich fühlen möchtest und dem Universum sozusagen die Entscheidung zu überlassen, wie und was in deinem zukünftigen Leben dich so fühlen lassen wird. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also zum Beispiel habe ich über die Ich-Bin-Übung manifestiert, ich bin angekommen. So habe ich mir damals gewünscht, mich zu fühlen. Ich wusste aber gar nicht, wo ich ankommen wollte oder was mich so fühlen lassen könnte. Aber dadurch, dass ich mich über die Ich-Bin-Übung täglich mit diesem Gefühl verbunden habe, wie es sich eben anfühlt, angekommen zu sein, habe ich dem Universum oder meinem Unterbewusstsein, nennt es wie ihr wollt, den Auftrag gegeben, mich so fühlen zu lassen und ihm vertraut, dass es den richtigen Weg für mich findet, der mich am Ende so fühlen lässt. Und zusätzlich zu der Ich-Bin-Übung und der Verzeihübung habe ich dann angefangen aufzuschreiben, wie ich mich in meinem Leben und in verschiedenen Lebensbereichen fühlen wollte und was für ein Mensch ich persönlich sein wollte. Ich habe mir dann bestimmte Fragen gestellt und diese immer schriftlich beantwortet. Wenn du magst, kannst du dir die Fragen gerne auch aufschreiben und diese Übung auch gerne mal für dich selbst machen. Einige Fragen, die ich mir zum Beispiel gestellt habe, waren: Was für eine Partnerin möchte ich für meinen zukünftigen Partner sein? Was für eine Unternehmerin möchte ich sein? Was für eine Chefin möchte ich sein? Was für eine Ex-Freundin möchte ich sein? Was für eine Tante und Schwester möchte ich sein? Was für eine Freundin möchte ich für meine Freunde sein? Und ich habe außerdem manifestiert, was für einen Partner ich anziehen möchte. Aber nicht, was er macht oder wie er aussieht, sondern wie er sein soll und wie ich mich mit ihm fühlen möchte. Und ich lese euch jetzt mal vor, auch wenn mir das auch ziemlich peinlich ist, ja, wie die Fragestellung war und wie meine Antwort darauf war. Also die Fragestellung war, welchen Partner möchte ich anziehen? Meine Antwort. Mein nächster Partner ist großzügig mit seiner Zeit, mit Geld, mit Komplimenten, mit der Aufmerksamkeit, die er mir schenkt und mit Zärtlichkeit. Er ist warmherzig, selbstreflektiert, intelligent, sportlich, leidenschaftlich, ambitioniert, engagiert, humorvoll, ehrlich, mutig und aktiv. Er kann mit meinem Energielevel und meinem Tempo mithalten. Er kann Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernehmen und ist verlässlich und loyal. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass ich mich fallen lassen könnte, wenn ich wollte. Und dass, wenn etwas sein sollte, er auch für mich Verantwortung übernimmt. In seiner Gegenwart fühle ich mich sicher, geborgen, zu Hause, angekommen, gesehen, gehört, geliebt, sexy, begehrenswert, schön, wertvoll und geschätzt. Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich bewundere ihn für seine Energie, seinen Humor, seine Feinfühligkeit, seine Stärke, seinen Charme, seine Fähigkeit, sich selbst ehrlich zu reflektieren, seine Leidenschaft und sein Engagement. Ich fühle mich sexuell zu ihm hingezogen, liebe es, wie er mich anfasst, weil ich mit jeder Berührung seine Leidenschaft für mich fühle und ich liebe es, dass er genauso gerne unendlich lange knutscht wie ich. Wir lieben es, zusammen die Welt zu erkunden, neue Aktivitäten auszuprobieren, Sport zu machen, essen zu gehen, Wein zu trinken und stundenlang über das Leben zu philosophieren. Wir sind beide organisiert, strukturiert und vernünftig, können uns aber auch mal gemeinsam total gehen lassen und bescheuert sein. Lachen, tanzen, einen über den Durst trinken und uns nichts daraus machen, was die anderen von uns denken. Wir sind wie Bonnie und Clyde, unzertrennlich, lösungsorientiert und abenteuerlustig. Wir sind beide ambitioniert und haben Lust, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wir brennen beide für unsere Arbeit und unsere Hobbys, aber es ist zu jeder Zeit klar, dass unsere Beziehung wichtiger ist und Priorität hat. Wir lieben die Zeit miteinander, aber sind beide auch gerne mit unseren Freunden zusammen. Ich mag seine Freunde und seine Familie und verbringe auch gerne Zeit mit ihnen. Und er liebt auch meine Freunde und meine Familie und verbringt genauso gerne Zeit mit ihnen. Wenn wir auf Reisen sind, sind wir beide aufgeschlossen und lernen gerne neue Menschen kennen und lassen uns inspirieren von ihren Geschichten. Bei ihm fühle ich mich so, als könnte ich nichts so falsch machen, dass er mich deshalb nicht mehr lieben könnte. Wenn wir Probleme haben, sprechen wir diese offen und ehrlich an, hören einander zu, versetzen uns in die Lage des anderen und haben Verständnis dafür, wie der andere fühlt und die Situation wahrnimmt. Mit ihm ist mir nie langweilig, denn uns gehen nie die Gespräche aus. Ich fühle mich nie schwierig, anstrengend oder wie ein böser Mensch. Im Gegenteil, ich fühle mich wie Mrs. Easy und Mrs. Holy auf einmal. Er bringt mich zum Lachen, wie es sonst keiner schafft. Gemeinsam engagieren wir uns außerdem leidenschaftlich für soziale Projekte. Genau, das war's. Und ja, was denkt ihr? Habe ich diesen Partner mittlerweile gefunden? Was ich euch gerade vorgelesen habe, habe ich damals übrigens auch meinen Freunden vorgelesen und auch meiner Therapeutin. Und meine Freunde haben alle nur gelacht und gesagt, ja, good luck, Julia. Nach dem Motto, so einen Mann gibt es nicht. Aber das wäre ja nicht die Fortsetzungsfolge, wenn es diesen Mann nicht geben würde und wenn ich bzw. wir uns nicht gefunden hätten. Und es ist wirklich so krass, weil mein neuer Partner wirklich, ich sag mal, 90% von dem, was ich gerade vorgelesen habe, zu 100% erfüllt. Er ist großzügig in allen Aspekten, er ist sehr aufmerksam meinen Bedürfnissen gegenüber und denkt oft für mich mit. Er weiß oft, was ich brauche oder mir wünsche, bevor ich es überhaupt gecheckt habe. Und das beeindruckt mich immer wieder. Er ist auch sehr liebevoll und zärtlich, was ich sehr genieße. Er ist auch sehr warmherzig, selbstreflektiert, intelligent, sportlich, leidenschaftlich, ambitioniert, engagiert, humorvoll, ehrlich, mutig und aktiv. Und er kann auch mit meinem Energielevel mithalten, was wirklich nicht einfach ist. Denn wie ihr vielleicht aus anderen Folgen wisst, habe ich sehr viel Energie und da es wirklich sehr wenige Menschen in meinem Umfeld gibt, die auch so viel Energie haben, habe ich mich oft falsch mit meiner Energie gefühlt. Oder besser gesagt, ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich einfach zu viel. Und das Gefühl habe ich bei ihm auch überhaupt nicht. Weil er auch immer Lust hat, was zu unternehmen und vor allem liebt er die gleichen Unternehmungen wie ich. Wir lieben es, zusammen die Welt zu erkunden, neue Aktivitäten auszuprobieren, Sport zu machen, essen zu gehen, Wein zu trinken und stundenlang über das Leben zu philosophieren. Und es stimmt auch, dass er Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernimmt und auch sehr verlässlich und loyal ist. Und es stimmt auch, dass ich mich in seiner Gegenwart sehr sicher und geborgen zu Hause fühle und auch angekommen fühle und auch sexy und schön und geschätzt. Und es stimmt auch, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen und dass wir beide auch organisiert und strukturiert und vernünftig sind und uns aber auch eben mal total gehen lassen und einfach nur Quatsch machen und bescheuert sind. Und ja, mit ihm kann ich wirklich lachen, tanzen und auch mal einen über den Durst trinken und eben uns nichts daraus machen, was die anderen von uns denken. Und das liebe ich ganz besonders an ihm. Bei ihm kann ich einfach ich sein und ich fühle mich nie so, als müsste ich mich irgendwie verstellen oder als wäre das, wie ich bin, nicht okay. Und vor ihm traue ich mich auch, Sachen zu machen, die mir vor anderen Menschen total peinlich wären. Zum Beispiel singen. Wir singen ganz oft gemeinsam Karaoke und da ich wirklich kein bisschen singen kann, und das sage ich nicht einfach nur so, sondern wirklich, ich kann kein bisschen singen, aber vor ihm singe ich. Und als er das letzte Mal mich auf Sri Lanka besucht hat, haben wir sogar gemeinsam in einer Bar Karaoke gesungen. Davor haben wir das immer nur so zu zweit zu Hause gemacht, auf dem Balkon oder so. Und als wir dann in Sri Lanka waren, hat er mich überredet, weil wir da an einer Bar vorbeigelaufen sind, wo gerade Karaoke lief. Und wirklich, ich schwör's euch, ich hätte in meinem Leben niemals gedacht, dass ich sowas mal machen würde. Aber mit ihm an meiner Seite bin ich einfach mutiger und vor allem ist es mir total egal, was andere denken, weil das Wichtigste ist, dass ich weiß, dass er mich liebt, egal ob ich singen kann oder nicht. Und ich liebe es auch, dass er genauso abenteuerlustig ist wie ich und dass er auch sehr mutig ist und oft mit mir gemeinsam einfach mal ins kalte Wasser springt. Und wie ihr ja wisst, wenn ihr den Podcast öfters hört, bin ich ein MacGyver und sehr gut darin, Lösungen zu finden. Und auch diese Eigenschaft teilen wir. Und zwei MacGyvers haben einfach noch bessere Ideen. Also ich könnte euch jetzt noch mehr erzählen, aber wirklich eigentlich reicht mein Aufschrieb von damals, um zu beschreiben, wie wir miteinander sind, was er mir gibt und wie ich mich bei ihm fühle. Und wirklich fast alle Punkte, die ich damals aufgeschrieben habe, passen zu 100%. Und ich bin auch so froh, dass ich das damals meinen Freunden vorgelesen habe, weil das für mich nochmal so der Beweis ist, dass Manifestieren funktioniert und ich es auch denen, die nicht daran geglaubt haben, damit wieder mal bewiesen habe. Und übrigens haben auch alle meine Freunde, die sich auch einen neuen Partner an ihrer Seite wünschen, mittlerweile auch diese Übung gemacht. Und das kann ich auch dir wärmstens empfehlen, wenn du gerade dir einen neuen Partner an deiner Seite wünschst. Statt dich darauf zu konzentrieren, wie dein neuer Partner aussehen soll oder was er beruflich oder privat macht oder wo oder wie er wohnt und so weiter, schreib einfach auf, wie du dich an seiner Seite fühlen möchtest. Denn nur das ist am Ende wichtig. Mein neuer Partner erfüllt 90% von dem, was ich euch eben vorgelesen habe und 0% von dem, was ich zuvor krampfhaft versucht habe zu manifestieren. Er lebt weder auf Hawaii noch an sonst einem Ort, an dem man surfen kann und er ist auch kein Surfer. Im Gegenteil, er lebt in der Schweiz und ist im Gegensatz zu mir auch sehr ortsabhängig, weil er ist nicht nur Lehrer, sondern hat auch noch einen 5-jährigen Sohn. Und diese Ortsgebundenheit und auch die Tatsache, dass er ein Kind hat, sind auch zugegebenermaßen die Herausforderungen unserer Beziehung, die ich aber liebend gerne in Kauf nehme, weil ich mich bei ihm einfach genau so fühle, wie ich mich an der Seite eines Partners fühlen möchte. Und wenn diese Grundvoraussetzung stimmt, dann findet man für alles andere auch Lösungen. Besonders wenn zwei MacGyver aufeinandertreffen. Und auch wenn ich, oder besser gesagt wir es schön fänden, dauerhaft am gleichen Ort zu leben, habe ich auch erkannt und akzeptiert, dass ich auf keinen Fall das ganze Jahr über in der Schweiz oder in Deutschland sein möchte. Ich brauche die Wärme und das Meer einfach wie die Luft zum Atmen. Und darauf, wegen eines neuen Partners zu verzichten, würde langfristig der Beziehung einfach nicht gut tun. Und ich habe irgendwann mal dann ganz klar gespürt, dass es Thailand im Moment nicht mehr sein soll. Und mit der Zeit gelang es mir auch, das loszulassen. Aber ich habe mein Haus trotzdem nicht verkauft, sondern vermiete es mittlerweile an Touristen. So habe ich natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle und die Option, irgendwann mal, falls ich mich wieder danach fühlen sollte, dahin zurückzukehren. Und mein Wunsch war es ja, einen Ort zu finden, an dem man das ganze Jahr surfen kann und an dem ich auch Freundschaften aufbauen kann. Bali hatte ich da ja erstmal ausgeschlossen, weil ich immer, wenn ich dort war, mich irgendwie unverbunden gefühlt habe. Aber ich habe auch irgendwann realisiert, dass das nicht an Bali, sondern an meinem Zustand lag, in dem ich mich damals befunden habe, weil ich einfach so mit mir selbst beschäftigt war und gar keine Kapazität hatte, neue Freundschaften aufzubauen. Außerdem war ich auch einfach nie lange genug dort, beziehungsweise wenn ich dort war, auch nicht lange genug an einem Ort, um echte Verbindungen zu schaffen. Plus, ich bin sehr sensibel, wenn es um Unterkünfte geht, weil ich mich dort, wo ich wohne, und bei mir heißt Wohnen auch Arbeiten, weil ich ja nicht in ein Büro gehe, sprich da, wo ich schlafe und esse, arbeite ich auch und verbringe dort dementsprechend auch ganz viel Zeit. Und deshalb muss ich mich in einer Unterkunft auch wirklich pudelwohl fühlen. Also habe ich beschlossen, Bali nochmal eine Chance zu geben, Zeit zu investieren, eine schöne Unterkunft zu finden, die zu 100% meinen Ansprüchen entspricht. Und wenn ich diese gefunden habe, mich auch für diesen Ort zu committen und die meiste Zeit dort zu verbringen, um mir selbst die Chance zu geben, dort auch Freundschaften aufzubauen. Und diesen Ort habe ich mittlerweile gefunden und bin auch sehr dankbar dafür. Übrigens habe ich mir auch diesen Ort manifestiert. Ich habe auch hier genau aufgeschrieben, wie ich mich dort fühlen möchte. Und auch das hat hier funktioniert. Ich liebe meine neue Unterkunft in Bali. Sie ist nur 3 Minuten vom Meer entfernt, sodass ich mehrmals täglich surfen gehen kann. Und die Besitzer, die sind so unglaublich nette und hilfsbereite Menschen. Und außerdem bietet der Ort, an dem ich bin, so ein tolles und breites Angebot an anderen, ja auch sportlichen Aktivitäten, aber auch spirituellen Möglichkeiten, die ich auch täglich nutze. Ich gehe zum Beispiel fast täglich zum Yoga oder zu anderen Kursen oder Seminaren. Und das Essen ist auch super vielfältig und auch hochwertig. Und mittlerweile habe ich zwar noch nicht viele, aber dafür wirklich sehr nette Mädels kennengelernt, mit denen ich mich immer mehr verbunden fühle. Ja, und wie funktioniert das jetzt mit meiner neuen Beziehung und der Entfernung? Das Gute daran, wenn man einen Lehrer datet, ist, dass Lehrer alle paar Wochen Ferien haben und deswegen besuchen wir uns gegenseitig alle paar Wochen, was ja auch gleichzeitig unsere Abenteuerlust befriedigt. Und im Sommer bin ich ja sowieso immer ein paar Monate am Stück am Bodensee. Und das funktioniert für uns wirklich gut, auch wenn das viele Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber so wie ich es auch sonst immer sage, gibt es weder beim Essverhalten noch in Beziehungen ein richtig oder falsch, sondern immer nur ein richtig oder falsch für einen selbst. Natürlich vermissen wir uns, wenn wir uns nicht sehen, aber wir sind trotzdem über das Internet im ständigen Kontakt und Austausch. Und wir freuen uns auch immer einfach sehr darauf, uns wiederzusehen und nutzen diese Zeit dann auch ganz intensiv für uns ohne Ablenkung. Und ich glaube, das ist immer noch die bessere Variante für unsere Beziehung, als wenn ich meinen Traum von einem ortsunabhängigen Leben und mein großes Bedürfnis nach Licht und Wasser für ihn bzw. für unsere Beziehung aufgeben würde. Und bedingt durch seinen Sohn kann er ja auch nicht einfach seine Zelte hier in der Schweiz abbrechen und sich einen Job auf Bali suchen. Und ja, sollte sich mein Bedürfnis irgendwann über die Zeit verändern, könnte ich außerdem ja jederzeit sagen, dass ich nach Europa zurückkehre und dort bleibe. Im Moment sind wir jedenfalls beide einfach nur happy darüber, wie wir uns miteinander fühlen und was wir einander geben. Alles andere lösen wir Step für Step, indem wir ausprobieren und unsere Gefühle achtsam dabei reflektieren. Und das ist überhaupt eine Eigenschaft, die ich an meinem neuen Partner sehr liebe. Er ist sehr reflektiert und genauso wie ich sehr interessiert an persönlichem Wachstum. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Beziehung immer die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Und das wissen wir beide sehr zu schätzen und wachsen wirklich gemeinsam Tag für Tag. Wir sind mittlerweile über 1,5 Jahre zusammen. Ich habe diese Folge bewusst nicht gleich nach 3 Monaten aufgenommen, als man noch die rosarote Brille aufhat und sich alles schön redet. Nach 1,5 Jahren kann ich sagen, dass das Fundament unserer Beziehung schon sehr stabil ist und wir bauen Tag für Tag weiter darauf auf. Und natürlich haben auch wir unsere Themen und Challenges. In einer engen Beziehung fallen einfach die Schutzmauern, die wir im Alltag gegenüber anderen Menschen oft aufrechterhalten. Und dadurch kommen einfach unbewusste Ängste, Unsicherheiten und alte Wunden schneller an die Oberfläche. Und ich finde das so spannend, denn natürlich war das in meiner vergangenen Beziehung auch so. Aber die Themen jetzt und die Themen, die ich mit meinem Ex hatte, sind wirklich so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und ich bewerte das als gutes Zeichen, denn dank meiner alten Beziehung und vor allem dank der harten Arbeit, die ich nach der Trennung an mir selbst geleistet habe, habe ich viele Themen schon geheilt und in der Beziehung zeigen sich jetzt einfach noch andere alte Wunden bei mir und ich freue mich auch darauf, diese Stück für Stück zu heilen. Und das Schöne dabei ist, dass ich nicht mehr alleine bin, sondern einen Partner an meiner Seite habe, der mich dabei unterstützt oder besser gesagt, wir uns gegenseitig. Wir gehen sehr achtsam, einfühlsam und bewusst mit den Themen des anderen um und sind beide daran interessiert, den anderen und seine Verletzungen zu verstehen und bei der Heilung zu unterstützen. Wir haben richtig Lust, als Paar weiter zusammenzuwachsen und unsere Bindung dadurch noch stärker zu machen. Und auf ein paar dieser Themen wollte ich eigentlich in dieser Folge noch eingehen, aber ich quatsche jetzt schon so lange, dass ich mir das vielleicht für eine zukünftige Folge aufhebe. Genau, und dann fasse ich jetzt wie gewohnt noch einmal zusammen, um was es mir im Kern in dieser Folge ging. Zum einen wollte ich euch ein kleines Update geben, weil ich das damals versprochen hatte. Und zum anderen wollte ich euch ein paar wichtige Tipps zum Manifestieren mit auf den Weg geben. Ich habe mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch schon vor meiner Trennung und trotzdem bin ich in die Wenn-Dann-Falle getappt. Und wenn ich das nur einem von euch ersparen kann, dann hat sich diese Folge schon gelohnt. Und für alle, die trotzdem in die Wenn-Dann-Falle tappen, macht euch bewusst, dass auch das okay ist. Trial and Error. Ich bin ja trotzdem ein gutes Stück vorangekommen und habe ein Land am Horizont entdeckt, in dem ich mich sehr wohl fühle. Und auch in meinem Garten wachsen wieder ganz viele gesunde, schöne, bunte, duftende Blumen. Alles hat seine Zeit und Fehler, in Anführungszeichen, gehören im Leben dazu und müssen auch gemacht werden, um weiterzukommen. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, dass alles immer gut ist, so wie es ist und alles so kommt, wie es kommen soll. Wichtig ist einfach, dass wir nie die Hoffnung aufgeben und vor allem auch nicht das Interesse daran verlieren, weiterzulernen und zu wachsen. Und oft denken wir, wir wüssten schon alles oder machen schon alles richtig, aber es funktioniert einfach nicht. Und da hilft es mir persönlich, mir immer bewusst zu machen, dass ich nie ausgelernt habe und mich weiter mit neuen Themen zu beschäftigen. Denn der einzige Weg, wie wir im Leben nicht vorankommen, ist, wenn wir die Hoffnung und uns selbst aufgeben. Solange wir uns ausprobieren und offen für neuen Input sind, kann gar nichts schiefgehen. Jede Erfahrung, jedes Buch, jedes Seminar, jedes Gespräch, jeder Podcast kann uns einen Schritt weiterbringen. Mein neues Buch dreht sich ja auch um das Thema Manifestieren. Nachdem ich mich in den letzten Jahren nochmals so intensiv damit auseinandergesetzt habe, hatte ich einfach das Bedürfnis, meine Erkenntnisse mit euch zu teilen. Und auch wenn mein neues Buch für euch ist, habe ich selbst auch beim Schreiben wieder noch weitere neue Erkenntnisse gewonnen. Es geht in dem Buch zwar nicht darum, wie ihr euren Traumpartner manifestiert, sondern wie ihr euer Wunschgewicht und ein entspanntes Essverhalten manifestiert, aber der Manifestationsprozess funktioniert im Grunde immer gleich und ist auf jedes Ziel übertragbar. Und damit ihr beim Lesen auch gleich in die Umsetzung kommt, habe ich meine besten Tools und Übungen in diesem Buch strukturiert aufgearbeitet. Und das Buch heißt ja Wunderwoche. Das heißt, ihr bekommt sozusagen einen Plan, den ihr 7 Tage lang anwenden könnt, um euer Unterbewusstsein richtig auszurichten. Und diese Übung könnt oder ja, solltet ihr auch in eure tägliche Routine integrieren. Und wenn ihr euer Wunschgewicht erreicht habt und dieses Ziel ja erreicht habt, dann könnt ihr die gleichen Übungen nehmen und die auch auf andere Themen übertragen. Und ja, ich freue mich so drauf und bin so gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Und bitte schreibt mir auch Mails oder Rezensionen und erzählt mir davon, welche Wunder die Wunderwoche bei euch bewirkt hat. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst die Kernbotschaft über das Manifestieren, auf die ich in dieser Folge hinweisen wollte. Wenn du ein klares Bild von einem Ziel hast, wie ich zum Beispiel von dem Spiegel-Bestseller, oder du ein konkretes Bild davon hast, wie dein Essverhalten oder dein Körper aussehen soll, dann nutze auf jeden Fall die Kraft der Visualisierung und stell dir das auch bildlich immer wieder im Detail vor. Wenn dir jedoch ein Zielbild fehlt, weil du dich wie ich lost fühlst und gar nicht weißt, was du eigentlich willst, oder wenn es dir schwerfällt, dir etwas konkret vorzustellen, weil du es vielleicht noch nie erlebt hast, vielleicht warst du zum Beispiel noch nie schlank und kannst dir das ganz schlecht vorstellen, oder wenn du es dir vorstellst, dann kommt sofort das Bild von hängender Haut hoch oder ähnliches, dann versuche dir das nicht krampfhaft bildlich vorzustellen, sondern stell dir einfach vor, wie du dich fühlen möchtest. Denn deine bildliche Vorstellung bringt nur dann etwas, wenn sie in dir ein positives Gefühl hervorruft. Wenn das Bild dir fehlt oder eher das Gegenteil bewirkt, dann lass es weg und stell dir einfach nur vor, wie es sich anfühlt. Ich habe mir zum Beispiel auch bei meinem letzten Buch versucht vorzustellen, Spiegel-Bestseller zu werden, aber ich konnte es null fühlen. Ich habe lange erforscht, warum, und dabei festgestellt, dass ich mir diesen Erfolg irgendwo selbst noch nicht gönne oder erlaube. Und ich habe das letzte Jahr sehr daran gearbeitet und mittlerweile kann ich mir das schon viel besser vorstellen und fühlen, wie ich mich wie verrückt freue und wie stolz ich sein werde, wenn ich euch davon erzähle, dass es diesmal geklappt hat. Und ich gehe eben ganz stark davon aus, dass es diesmal auch klappen wird. Und wenn nicht, dann weiß ich auch, woran ich weiter arbeiten darf. Die Kernbotschaft ist also, konzentriert euch darauf, euch heute schon so zu fühlen, als hättet ihr euer Ziel schon erreicht. Und dafür könnt ihr, so wie ich, täglich die Ich-Bin-Übung machen. Ihr könnt die Verzeihübung ausprobieren, wenn ihr euch gerade nach einer Trennung in der Wutphase befindet oder sonst jemanden verzeihen möchtet oder eben auch euch selbst verzeihen möchtet. Und ihr könnt euch auch die Fragen stellen, wer ihr in dieser Welt sein möchtet, die ich mit euch geteilt habe. Und ihr könnt euch fragen, wie ihr euch neben eurem neuen Partner fühlen wollt, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Partner seid. Genau, das als kleine Zusammenfassung. Und übrigens, ich habe euch ja in dieser Folge jetzt mitgenommen, sozusagen in meine letzten 3 Jahre, und das habe ich auch verbildlicht bei Instagram. Findet ihr heute ein Reel mit Fotos der letzten 3 Jahre, wo ihr sozusagen das, was ihr gerade gehört habt, nochmal bildlich nachverfolgen könnt. Da seht ihr mich auf Hawaii, am Bodensee und in Costa Rica und mit meinem neuen Partner und so weiter und so fort. Also wenn ihr ein bisschen neugierig seid, dann schaut da super gerne mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und lasst mir auch super gerne eure Gedanken zu dieser Folge da, was ihr vielleicht für euch mitnehmen konntet oder ja, alles, was ihr auf dem Herzen tragt. Ich freue mich da mega von euch zu lesen. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch zum Beispiel bei Spotify in den Kommentaren tun. Auch da freue ich mich immer mega, wenn ihr mir schreibt. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, dann bitte ich euch von Herzen, dem Podcast eine gute Bewertung zu hinterlassen. Denn je mehr Menschen von dem Podcast hören, desto mehr Chancen habe ich, euch tolle Interviewpartner auch vorzustellen. Und desto mehr Menschen kann ich mit meiner Arbeit auch erreichen, was mir wirklich extrem wichtig ist. Also danke von Herzen, dass ihr euch kurz die Zeit nehmt. Und wie gesagt, am Montag, also nächste Woche, erscheint mein neues Buch. Und wenn ihr sowieso darauf brennt, es zu lesen, freue ich mich auch, wenn ihr mich bei meiner Manifestation unterstützt und es gleich am Montag bestellt oder vielleicht auch jetzt schon vorbestellt. Und hier nochmal der kleine Reminder, ich mache ja auch die Wunderwoche live, die am 28.07. startet. Das heißt, ein kostenfreies Live-Webinar, wo wir uns jeden Morgen um 6.15 Uhr treffen und gemeinsam manifestieren. Deswegen meldet euch super, super gerne an und feiert mit mir gemeinsam den Auftakt zu meinem neuen Buch. Täglich, wie gesagt, ihr müsst nicht täglich teilnehmen, ihr könnt euch auch einfach anmelden und bekommt durch die Anmeldung immer auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und dann noch eine letzte kleine Erinnerung, ihr könnt euch auch immer noch bewerben für meine Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen. Und wenn ihr eh schon auf meiner Webseite seid, dann findet ihr auch da den Reiter Ausbildung, da könnt ihr euch alles mal ganz in Ruhe durchlesen. Ja, und jetzt habe ich wirklich genug gequatscht heute. Es ist etwas länger geworden, aber ich wollte euch nichts vorenthalten und deshalb verabschiede ich mich jetzt ganz schnell und feiere gleich in meinen Geburtstag rein und wünsche euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon, wenn wir uns entweder hier nächste Woche Dienstag wieder hören oder uns im Webinar am 28.07. ganz früh morgens treffen. Macht's gut, bis bald, eure Julia.